Hello, hello aus dem wunderschönen Hamburg, heute mal bei Sonnenschein und wir sind sogar zu dritt heute.
Yes. Hallo.
Herzlich willkommen zu Deutschlands Podcast Nummer 1.
Ja, das finde ich gut, das finde ich lustig. Aber eigentlich sind wir damit auch direkt beim Thema. Das hier ist dein Podcast für Spaß und Größenwahnsinn.
Und nebenbei machen wir auch noch Deep Dives in psychologische Themen und Spiritualität.
Wupp, wupp. Denn am Ende des Tages
gibt es keinen Ersatz für Glitzer.
Kommt ein Jingle?
Wir haben heute für euch wieder einen ganz besonderen Gast und Marietta wird euch heute in eine, ich glaube, magische Welt mitnehmen. Sie ist Coach, Schauspielerin und Theaterpädagogin und ihr Schwerpunkt als Coach ist es, Menschen zu begleiten, ihre Hellsinne wieder zu öffnen und sich dabei gleichzeitig richtig zu erden. Und als ich Marietta vor 2 Jahren kennengelernt habe, hat sich für mich auch eine ganz neue Welt geöffnet. Und wer den Podcast schon länger verfolgt, weiß vielleicht, dass ich mal Steuerberaterin werden wollte. Das heißt, ich liebe Fakten, mein Verstand liebt Studien. Und die letzten Jahre durfte ich mich auch ja für die Welt der Energien, für die Welt der Spirits öffnen. Und Marietta hat mich dabei ja einfach richtig schön begleitet. Und deshalb an alle, die zuhören und die vielleicht an einer ähnlichen Situation sind wie ich vor ein paar Jahren und die ja dem ganzen Thema einfach noch nicht so offen gegenüber waren, so öffnet euren Geist, öffnet euer Herz, lehnt euch zurück und nehmt einfach das heute für euch mit, was sich richtig anfühlt und den Rest lasst ihr einfach hier. Hallo Marietta.
Vielen herzlichen Dank, liebe Sarah, für deine schöne Vorstellung und Einführung. Und mir ist tatsächlich ganz spontan ein wunderschönes Zitat eingefallen aus einem meiner Lieblingsbücher. Das ist natürlich, kennt ihr bestimmt, Der kleine Prinz. Und der Essenzsatz aus diesem Buch ist eigentlich: Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für das Auge oder für die Augen unsichtbar. Und ich denke, das trifft auch das Thema, dass wir mit dem Verstand, der ein wunderschönes Werkzeug ist, auf diesem Gebiet nur so weit kommen. Und wenn wir mit dem Herzen schauen oder auf unsere Intuition, unser Bauchgefühl lernen zurückzugreifen und unsere innere Weisheit anzapfen lernen, dass für manche Leute, und das muss überhaupt nicht ein Thema für jeden sein, auch in Kontakt und Verbindung mit unseren Hellsinnen kommen. Das bedeutet für mich, die feinstoffliche Welt und die geistige Welt wahrnehmen zu lernen und damit zu leben als eine innere Realität. Und für mich ist das eine Art und Weise zu leben. Und es hat mir viele Türen geöffnet, mich selbst zu verstehen, Lebensfragen, die so tief irgendwie in mir waren, zu beantworten, das Gefühl, mich selbst auf einer multidimensionalen Art und Weise kennenzulernen und ganz viele Aha-Momente von, ach so, deswegen habe ich mich immer so und so gefühlt. Also viele Erklärungen, die sich nicht haben erklären lassen, anders, anderweitig. Und es ist für mir ein Schlüssel, also für mich ist es ein Schlüssel zu mir selbst, zu meiner Seele und ermöglicht mir einen unglaublich tiefen Zugang zum Leben und das, was da drunter liegt, das Unsichtbare. Und dadurch ist es natürlich auch so vage und so schwer in Worte zu beschreiben. Und in der Welt des Verstandes, wo wir in unserem Alltag natürlich glücklicherweise auch Zugriff drauf haben, schwer zu begreifen. Der Verstand will ja immer alles einordnen und faktenbasiert. Und das ist auch wunderschön und das hilft uns auch und das ist mega stimmig und schlüssig, aber wenn wir uns in Meditationen auf diese neuen Erfahrungen einlassen, kann sich uns ein wunderbares Universum öffnen, das ja unsere innere Welt zu unserer Seele und in meinen Augen, wer wir wirklich sind, im Kern.
Ja, ich finde, das hast du richtig schön gerade formuliert, auch was es irgendwie für dich schon gemacht hat und warum das so wertvoll ist, auch über diese Verstandesebene hinauszugehen. Und ich finde bei dir ja so schön, also ich habe dich ja nur so kennengelernt, aber es gab ja so einen Moment, wo du da meintest und in meinem... Sorry.
Sag einfach nochmal.
Ich habe dich ja nur so kennengelernt und dann hast du ja in irgendeinem Gespräch irgendwann mal erwähnt, ja, und in meiner Techno-Phase, also es gibt ja bei dir noch eine ganz andere Phase und ich fände es mal voll schön, wenn du uns alle mitnehmen kannst, wie du so auf diesen Weg gekommen bist und wie du das so gefunden hast, auch so für dich zu leben und das in die Welt zu tragen.
Mhm, super gerne, ja. Ich weiß noch, wie erstaunt du geschaut hast, als ich dir erzählt habe, ja, damals auf dieser Techno-Party, also in meiner Techno-Girl-Ära, die auch noch gar nicht lange her ist, tatsächlich.
Aber schon ein paar Jahre.
Ja, ja. Ja, ja. Schon ein paar Jahre. Also, aber noch kein Jahrzehnt. Ja. Nee, da hatte ich meine wilde Phase und ja, ich kann mal voll gerne, ich habe das Gefühl, um da das ein bisschen, ja, kann ich einfach mal von vorne anfangen, wie das überhaupt dazu gekommen ist. Und also ich würde einfach mal bei der Kindheit starten. Ich hatte mit 12 das erste Mal eine übersinnliche Wahrnehmung, wo meine Tante verstorben ist und nach ihrem Tod an einem Moment, wo ich allein in der Küche war und einfach so für mich war und getanzt habe, auf einmal das Gefühl habe, ich bin umgeben von einem wunderschönen roten Licht. Und das war total klar, dass sie das war, weil sie hatte rote Haare und es war zu 1000% ihre Energie. Es war, als wäre sie da, nur ohne den Körper. Und dann hat sie mir eine Botschaft wie mitgegeben, die ich halt gehört habe, wie ich euch höre, nur innerlich. So wie wenn ich meiner inneren Stimme lausche. Ich wusste aber ganz genau vom Körpergefühl her, und das lässt sich rational nicht erklären, es war einfach ein ganz klares inneres Wissen, das bin nicht ich, das muss sie sein. Und das hat sich so magisch angefühlt und so, als würde mein Körper auch so leicht kribbeln. Und es ist was Übersinnliches und Natürliches. Und für mich war das so wahrhaftig in dem Moment, dass ich wusste, das war sie jetzt. Und sie hat sich von mir verabschiedet und eine Botschaft für meine Mutter hinterlassen und ist dann wie wieder gegangen. Und ich habe das dann meiner Mutter erzählt. Ich habe mich da sicher gefühlt, ein paar Wochen später, in einem ruhigen Moment. Und da hat sie zu mir gesagt, ja, sowas Ähnliches habe ich auch schon mal erlebt. Ich glaube dir. Ich nehme das selber so nicht wahr. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass du das wirklich so wahrgenommen hast. Und das war dann noch ein weiteres Mal mit 17, als noch ein Familienmitglied gestorben ist, wo ich das wieder hatte. So eine innere Erfahrung, die sich innen so wahrhaftig anfühlt. Und das Gleiche hatte ich nochmal, dass ich mit meinen Eltern, meine Eltern sind christlich, und da sind wir zur Kirche gefahren, Weihnachten, und es war so eine Mitternachtshandlung. Und dann saß ich im Auto und habe auf einmal auch so ein krasses Licht gesehen, wie so eine bedingungslose Liebe. Und ich wusste in dem Moment, das ist Jesus. Und es ist einfach so krass. Und ich weiß dann noch so, habe mir so gedacht, ach, jetzt müsste ich ja eigentlich gar nicht mehr in die Kirche fahren, um seine Geburt zu feiern. Ich habe ihn ja gerade schon gesehen, der ist ja schon da. Und es war dann irgendwie so meine Wahrnehmung. Aber es war so, für die nächste Stunde, auch die ganze Zeit in der Kirche, war auf einmal in mir so ein Gefühl von bedingungsloser Liebe, tiefer Frieden und dieses Gefühl von, ich bin als Mensch Teil von etwas noch viel Größerem. Und es war so, als ob ich so ein Halbkreis bin und auf einmal ist dieser Kreis vollkommen und das ist diese Liebe, diese göttliche Liebe. Und ich dachte immer als Kind, naja, das ist ja normal, das haben ja bestimmt andere Leute auch, solche Erfahrungen. Mir war aber auch irgendwo klar, dadurch, wie wir in der Schule lernen, dass mental fokussierte, dass es nicht normal ist und ich das jetzt auch nicht meinen Freundinnen erzählen würde, sondern einfach wirklich nur das meiner Mutter anvertrauen in einem ganz ruhigen, sicheren Moment. Und sie jedes Mal gesagt hat, wie schön für dich, ich kann dir da leider nicht weiterhelfen, aber dann hat sie mir jemand empfohlen, mit dem ich reden kann, der mir dann halt helfen konnte und sagen, hey, ja, ich kann verstehen, dass du das hast. Und ich dann Unterstützung bekommen habe mit diesen Wahrnehmungen. Und nichtsdestotrotz habe ich mit 19 dann entschieden, dann kam meine Tante nochmal und es war dann irgendwie so, dass ich gemerkt habe, es war gar nicht mehr so liebevoll. Sie wollte Dinge von mir, das, wo ich gemerkt habe, das will ich nicht und das kann ich nicht. Und da habe ich gesagt, so, warum auch immer ich das kann und habe und diese Verbindung habe, finde ich scheiße. Ich will jetzt dazugehören, ich will Mensch sein, ich will jung sein. Und habe dann diese Tür zugemacht, wirklich bewusst mit einem festen Wumms. Und kurz dann, ja.
Was ich, das hast du nämlich irgendwie vorher nochmal erzählt, das finde ich auch so einen spannenden Punkt, dass du ja auch immer gefragt hast, so, warum kommt ihr jetzt zu mir?
Stimmt, das habe ich ganz vergessen. Genau, dass ich jedes Mal, wenn ich diese innere Erfahrung hatte und das Gefühl habe, es ist jetzt wirklich die Seele dieses verstorbenen Menschen bei mir, um mir eine Botschaft zu übermitteln und sich zu verabschieden. Also erst das Erste, was ich sagen kann, jedes Mal kam ein Gefühl von bedingungsloser Liebe, Frieden, wie wir ihn, glaube ich, als Menschen nur ganz selten erfahren. Es ist vollkommen. Und ich weiß noch, dass ich mit 12 auf einmal das Gefühl hatte, wir brauchen uns nicht fürchten vor dem Sterben. Wenn das der Tod ist, dann ist es was ganz anderes, als was ich bei dieser Beerdigungsfeier gesehen habe, ein Haufen heulender Leute. Und gemerkt habe, das ist auch der Tod. Das pure Licht, purer Frieden. Und wo ich dann dachte, wenn das die Erfahrung ist der Person, die stirbt, dann brauche ich mich ja vom Sterben gar nicht fürchten. Dann ist der Tod ja auch was Wunderschönes. Und ich habe seitdem, glaube ich, ein relativ anderes Verhältnis zum Sterben und zum Tod als wahrscheinlich die meisten Menschen, die das nicht so erlebt haben. Und habe das jedes Mal gehabt, wenn diese Seele dann zu mir kam. Und einen Punkt hatte ich noch gesagt, genau, ich hatte jedes Mal gefragt, ich war dann natürlich in der Pubertät, als das passiert ist, und war dann so ein bisschen pissig, weil sie immer eine Botschaft für meine Mutter hatten. Und dann war ich mit 17, habe ich dieses Familienmitglied gefragt, wieso kommst du eigentlich zu mir, wieso gehst du nicht zu meiner Mutter? So richtig pissig. Was, so, wieso? Warum soll ich ihr das jetzt ausrichten? Einfach mal so in den Raum gegeben. Und es kam auch, also mit 12 habe ich die Frage auch gestellt, mit 17 auch. Dieses so, bin ich jetzt hier so Mädchen für alles? So nach dem Motto, muss ich jetzt hier alles ausrichten? Ich war echt sauer. Und dann kam einfach nur diese Antwort. Ganz simpel, friedlich und lichtvoll, weil du offen dafür bist. Und das war für mich jetzt auch nicht irgendwie so, ah toll, ich bin hier was ganz Besonderes, sondern es war nur so, aha, bin ich wohl also. So, und auch ein Stück weit danke für gar nichts, weil das wird mir eh keiner glauben. Und ich habe das auch viel für mich behalten, dass ich das hab und kann und auch keinen Grund gesehen, damit hausieren zu gehen. Oder ich habe das einfach auch viel von mir abgespalten und das war einfach etwas unglaublich Intimes und was ich eben nur im engsten Familienkreis geteilt habe. Und wo ich dann glücklicherweise mit ganz viel Liebe, Verständnis und sogar Ermutigung getroffen wurde, weil meine Mutter auch ähnliche Wahrnehmungen hatte in ihrem Leben und Phasen ihres Lebens hatte, wo sie auch ganz tiefe Einblicke oder Erkenntnisse hatte. Und das wohl auch irgendwie ein Stück weit in der Familie liegt.
Ja. Richtig schön auch, dass du das so erfahren hast, dass dir geglaubt wurde, weil ich ja glaube, dass viele Kinder sehr angebunden noch sind und dann Erwachsene sagen, da ist nichts. Und so im Grunde lernen schon ganz früh, dass die Wahrnehmung falsch ist. Also richtig schön, dass du die Erfahrung machen durftest, dass deine Mama auch gesagt hat, so ich sehe das gerade nicht oder ich nehme das gerade nicht so wahr und ich glaube dir.
Ja.
Das ist total schön.
Ja.
Was ist denn passiert, als du diese Tür mit Schmackes zugeschmissen hast?
Ja, jetzt kommt Techno-Girl-Era. Oh nein, Not ich war nicht obdachlos. Nein, Spaß. Also ganz so schnell bergab ging es nicht, aber es ging rapide bergab. Nein, Spaß. Ich war zu der Zeit in Frankreich und in Frankreich wird das Leben genossen mit Wein, gutem Sex und Nikotin.
Alle Stereotype
total. Und da war ich so, Tür ist zu. Gib mir her mit den sinnlichen irdischen Freuden. Und ich war auch wirklich in so einer Stimmung, so jetzt mal genug mit dem heiligen Gedöns, ich will jetzt auch mal die andere Seite des Lebens kennenlernen. Also war angesagt Rausch, Party Saufen, rauchen, unverantwortlich handeln, in jeglicher Hinsicht. Ja, und da bin ich dann, das waren dann immer so, ja, schon so Auf- und Abphasen, wo ich dann auch ganz schnell gemerkt habe, okay, krass, ich gehe da voll über meine eigenen Grenzen und so ein Leben im Rausch ist auch irgendwie nicht das Richtige für mich. Dann hatte ich auch mal wieder so Phasen, wo ich dann wieder mehr ruhiger war, mehr Yoga und auch schon, habe da auch schon angefangen zu meditieren. Aber dann kamen auch immer wieder diese Rauschphasen. Ich wollte halt mich nicht dem stellen, was da eigentlich angeklopft hat. Oh, eine Sache ist mir noch eingefallen. Das hatte ich nämlich noch davor, bevor ich nach Frankreich bin. Und ich glaube, das hat zu dieser massiven Überforderung geführt. Ich war 19, fahre mit dem Fahrrad nach Hause, nach einem Treffen mit Freunden und fahre an so einer U-Bahn-Schiene längs. Und sehe auf einmal vor mir einen 5 Meter großen blauen Engel, der mir meine Lebensaufgabe gegeben hat. Und das war wie so ein langes Gedicht. Und ich weiß es heute noch auswendig.
What?
Und das war einfach zu viel für mich in dem Moment. Und dann noch das mit meiner Tante, wo ich dann einfach war, ich will einfach nur ein normales 19-jähriges Kind sein. Wieso muss ich jetzt schon all das wissen? Und das war so kryptisch auch, wo ich so dachte, gib mir doch eine fucking Gebrauchsanweisung. Sag mir doch, was ich tun soll.
Da ist der Verstand, der gerne so einen 10-Punkte-Plan hätte.
Absolut. Und ich war ja zu der Zeit, das war ja wirklich ein Monat nach meinem Abitur, eigentlich der Hochpunkt meiner so mentalen Leistungsphase. Ich hatte auch ein super gutes Abi und dachte jetzt auch, jetzt geht's irgendwie an die Uni oder so. Jetzt kommt eine wissenschaftliche Laufbahn, so wie man es halt macht. Und ich habe das wirklich wahrgenommen, so einen riesigen blauen Engel. Und der hat mir, und ich habe das dann aufgeschrieben, er hat gesagt, geh jetzt nach Hause, schreib das auf und behalt das mal für dich. Und das konnte ich überhaupt nicht einordnen. Es war wunderschön. Und ich habe auch immer, bin immer wieder zu dieser Stelle später noch gefahren, um zu gucken, ob er da noch ist oder ob er wiederkommt. Es ist nie wieder so passiert. Es war einfach wie aus dem Nichts. Und es sind immer die Momente, wo ich einfach so ein bisschen im Alltag gedümpelt bin. Und man einfach in so einen Moment von innerem Frieden kommt oder einfach so gar nicht an groß was denkt und einfach kurz vor sich hin existiert, so wie wenn man mal in die Leere starrt. Und dann war da auf einmal eben dieser Raum und diese Öffnung und die geistige Welt konnte dann halt da sein oder so. Und ich glaube, die beiden Erfahrungen waren dann so, nö, ich will einfach so sein wie alle anderen und ich mache jetzt diese scheiß Tür zu und fickt euch mal so ein bisschen. Und ja, habe ich mir damals auch in den Kopf gesetzt, ich will Schauspielerin werden. Bin dann nach Hamburg gezogen, bin hier an eine Schauspielschule gegangen. Und in der Schauspielschule ging es dann richtig los mit Techno-Girl-Era. Dann kamen die Partys, die Techno-Clubs. Dann kamen die Drogen. Und dementsprechend so eine krasse innere Unruhe. Ich habe mich einfach grandios selbst verloren, habe das natürlich aber auch nicht wahrhaben wollen, sondern war einfach so, irgendwie zum ersten Mal in meinem Leben bin ich cool, ich gehöre dazu, ich werde hier total gehypt und gefeiert und so, endlich bin ich all das, was so mein Teenage-Self immer sein wollte. So, ich war, und dann im Nachhinein, wenn ich mir so Fotos von mir angucke, ich war so abgemagert, Augenringe und damals habe ich es richtig gefeiert. Es war so ein ja fast so ein künstlerischer Hang zur Selbstzerstörung. Und je räudiger du bist und je mehr du aus der Seele blutest, umso besser ist deine Kunst. Dieses so, am besten mit einem halben Herzen offen und noch so ein bisschen Koks im Nasenflügel. So. Und dann kannst du wirklich top performen auf der Bühne. Ich dachte, das wäre das Leben damals so.
Ich kriege die Bilder einfach immer noch nicht überein. Das ist total verrückt.
Ja, und dann ist halt, was ist dann passiert? Genau, ein Jahr Schauspielschule und ich habe mich so krass einfach ja weggeballert über meine Grenzen, dass ich halt auch einfach, ich habe gekellnert damals, eben zur Schauspielschule gegangen. Ich habe irgendwie nach außen hin funktioniert, war aber innerlich eigentlich komplett leer. Und ich habe immer nur in diesem Zustand gelebt zwischen totaler Ekstase und tiefsten Löchern. Was ja eigentlich auch rein durch die Drogen klar ist, dass du deinen ganzen Serotoninspeicher künstlich in einer Nacht leer machst. Und es braucht anscheinend 2 Monate, bis der wieder komplett aufgefüllt ist. Und verantwortungsbewusste Drogenkonsumenten aus Berlin sagten mir damals, ein gesunder Zyklus. Spaß, bitte mach das nicht. wäre alle 2 Monate, weil dann die Erfahrung halt wieder so geil wäre, fast wie beim ersten Mal. Aber darauf habe ich nicht gehört. Es war dann irgendwann jede Woche, ne? So, oder auch mal unter der Woche. Wir haben auch damals wirklich mit den Leuten in der Schauspielschule nach jeder kleinen Aufführung gedacht, jetzt müssen wir uns richtig gönnen. Dann kam das Koks-Taxi und das hielt dann an und dann wurden die Päckchen wurden dann weggeschneuzt, so nach dem Motto. Es war echt eine kranke Phase im Nachhinein. Aber ich mag ja immer dann das nicht zu bewerten. Ich habe das ja dann auch alles gelassen. Da kann ich ja erstmal drauf eingehen. Ich habe dann 2018, ein Jahr später, genau, ich hatte ja noch erzählt, ich habe mit 19, nachdem ich diese Tür zugemacht hatte, einen Pakt mit Gott, so lieber Gott, ich möchte gerne 10 Jahre rauchen ohne Lungenkrebs. Können wir einen Pakt schließen?
Ich finde das echt, also hast du es ja eben schon mal erzählt, aber ich finde es immer noch einfach so geil zu sagen, so, hey, ich mache die Tür jetzt zu, aber ich stelle jetzt hier noch eine Bedingung. Das will ich jetzt noch haben, aber ansonsten bitte stay away.
Ja, ich habe halt so dieses, nee, 19 bis 29 werde ich rauchen, auf vollem Fuß leben und ich war auch wirklich so, Gott, mit 29 gucke ich mir dann nochmal an, was du da so mit mir vorhast oder was sich mir da so eröffnet hat. Aber bis dahin lass mich in Ruhe und ich will jetzt Vollgas leben. Und das hieß für mich halt einfach alles mitnehmen an Erfahrungen. Hab dann aber gemerkt, dass man auf diesem Gleis eigentlich so ist wie so eine schnelle Flamme. Man verglüht halt schnell, ne? Eigentlich wie eine Sternschnuppe so. Du zündest halt alles an und dann brennt halt auch alles. Und ja, das ist scheiße, ne? Fürs Leben eigentlich.
Aber ich finde tatsächlich, also natürlich ist scheiße fürs Leben und ich finde es aber auch so schön, dass du das so wertfrei sehen kannst, weil ja, wie du schon sagst, so, du hattest Lust, diese Erfahrung zu machen und klar ist das auch eine Extremerfahrung irgendwie, aber manchmal bringen einen ja genau solche Erfahrungen dann auch dahin, wo man eigentlich hin will, auf eine ganz absurde Art und Weise teilweise ja auch.
Ja, total. Und ich glaube, ich habe mir indirekt unbewusst einen Tiefpunkt erschaffen, wie ich ihn vorher nicht kannte im Leben. Ich habe mir selber ein Loch geschaufelt und bin so tief abgestürzt, wo ich dann im Sommer 2018 noch mit, ich glaube, wirklich so ein massiv gebrochenes Herz aus einer wirklich schädlich toxischen Affäre, wo einfach das Gefühl war so, jetzt bricht alles auf aus diesem tiefsten Scheiß und Schlamassel, irgendwie abhängig von Substanzen, mir dann auch eingestanden, so, konsumierst du es oder konsumiert es dich? Und als ich die Frage nicht mehr beantworten konnte, gingen dann irgendwann die Alarmglocken an, so. Und dann habe ich weiß noch, wie ich dann abends, ich habe da gekellnert und hatte dann eine kleine Raucherpause und auf einmal höre ich wirklich innerlich so eine Stimme, so, jetzt ist vorbei mit Rauchen. Und da habe ich mir gedacht, ich weiß noch, dass ich mir gedacht, das muss bestimmt Gott sein oder meine innere Stimme. Und es hat sich halt wirklich wahrhaftig angefühlt. Und dann habe ich so sauer abgesagt, ich hatte aber den 10-Jahres-Pakt geschlossen. Und dann kam echt diese Antwort, 5 Jahre reichen. Und du musst jetzt aufhören mit allem. Und ich weiß nicht genau wie, aber dann habe ich innerlich, das war so klar, okay, jetzt hast du deinen Willen durchbekommen. Es geht dir richtig kacke. Du hast einen Shitshow von einem Leben. Deine Finanzen sind miserabel. Deine romantischen Beziehungen sind absolute Katastrophe. Auch mit der Schauspiellaufbahn. Alles irgendwie geht bergab. Du kriegst das gar nicht geschissen. Und hör doch mal auf das, was da sich innerlich meldet. Und dann habe ich gesagt, gut, Kurswechsel. Gucken wir mal, was jetzt passiert. Und dann habe ich innerhalb von 4 Monaten jeden Monat eine der Substanzen abgesetzt, die ich regelmäßig konsumiert habe. Und von, was war das, Ecstasy, Kokain, Marihuana, Nikotin, Alkohol bis Oktober. Und im Oktober war ich dann in Anführungszeichen clean. Dann habe ich eine Coachin gefunden, die auch tatsächlich die war Schauspielerin und hatte eine Nahtoderfahrung auf Drogen gehabt und hatte danach ein Kundalini-Erwachen. Und warum auch immer bin ich auf sie gestoßen, ist bestimmt auch kein Zufall. Ich hatte so eine Session mit ihr, wo es darum ging, das Herz zu öffnen. Und ich weiß noch, dass ich gar nicht genau wusste, warum ich es gebucht habe, weil ich damals dachte, mein Herz ist doch voll okay. Und dann weiß ich noch, gehe ich bei ihr in die Session und schon vor der Session habe ich angefangen zu flennen. Und durch sie irgendwie wahrgenommen, dass ich krasse Mauern um mein Herz gebaut habe. und einfach auch deswegen auch alles so eine Shitshow war, weil ich nichts an mich rangelassen habe und nichts aus mir rausgelassen habe, was wirklich aus dem Herzen kommt, aus mir, aus dem, was meine Seele oder was ich wirklich will im Leben. Und nach dieser Heart-Opening-Session, das war Anfang Oktober 2018, so Mitte Oktober 2018, hatte ich dann ein spontanes Kundalini-Erwachen. Und ich hatte irgendwie so mehr oder weniger random ein paar YouTube-Videos mir dazu angeguckt, aber ich hatte das nicht geplant, nicht gesteuert und hatte dann 2 Monate, war dann diese Tür, die ich so gewaltsam 4 Jahre vorher zugemacht habe, war aufgesprengt. Ich habe nur noch so Licht wahrgenommen. Ich war wirklich wie in so einem alternativen Universum voller Bliss und gleichzeitig kam alles an Schatten, was ich jemals in meinem Leben verdrängt hatte, auf einmal hoch. Und ich würde das auch heutzutage niemandem raten, sich bewusst diesen Zustand herbeizuführen, ein Kundalini-Erwachen. Ich habe jetzt im Nachhinein erfahren, dass oft Menschen am Ende ihres Lebens passiert, nachdem sie ein Leben lang meditiert haben. So war das früher. Und dass heutzutage das Leuten schneller passiert, weil die Schumann-Resonanz, das ist ja diese Schwingung der Erde, höher wird und wir einen schnelleren Zugang dazu haben. Und das sollte bei mir irgendwie so sein.
Wie würdest du ein Kundalini-Erwachen beschreiben, was das ist?
Okay, für Leute, denen das gar nichts sagt. Das ist so, wie wenn wir alle haben am untersten Ende unserer Wirbelsäule wie so eine schlafende Energie. Und wenn die beginnt, durch unsere Wirbelsäule aufzusteigen, ist das so, als ob alle unsere Chakren und unsere Organe wie in ihrer Frequenz erhöht werden. Und dadurch ändert sich unser ganzes Energiesystem, unser feinstofflicher Körper. Es ist, als ob der aktiviert wird und alles in unserem System baut sich neu auf. Ich war danach wie neugeboren. Ich konnte 1 Jahr lang nichts Frittiertes essen. Ich konnte kein Leitungswasser trinken. Ich konnte fast nur Rohkost essen. Ich habe auch die ersten Monate sehr wenig geschlafen. Ich war so nur am Summen. Mein ganzer Körper war unglaublich hochschwingend am Vibrieren. Das ist auch ein Zustand, den man nicht lange gut aushalten kann. Und dementsprechend bin ich dann nach 2 Monaten in diese sogenannte dunkle Nacht der Seele gestürzt für ein halbes Jahr. War ich nur in der Schattenwelt gefühlt, habe meine inneren Schatten aufgeräumt, habe auch mein ganzes Leben umstrukturiert, habe mir dann auch Dezember 2018 eine irdische Therapeutin gesucht, die nichts mit Spiritualität am Hut hat, weil ich gemerkt habe, ich muss mir äußere, stabile Faktoren suchen, damit ich mit diesem inneren Tumult umgehen kann. Das hat sich irgendwie mir auch so auf den Weg gelegt, dass ich denke, wenn ich hier leben bleiben will und nicht jetzt in eine Psychose, ehrlich gesagt, fallen möchte, ich wusste in manchen Momenten nicht, ich höre jetzt Stimmen, bin ich jetzt schizophren, ich nehme Dinge wahr, die keiner wahrnimmt, bin ich jetzt para oder ist das eine Psychose oder ist das ein spirituelles Erwachen? Und die Grenze ist so fucking fragil und ich würde halt echt jedem raten, der sowas erlebt, sich echt begleiten zu lassen. Und ich habe neulich so ein schönes Zitat gehabt, dass in den dunkelsten Phasen unseres Lebens, wenn wir niemanden haben, den wir eigentlich bräuchten, wir selber dieser Freund werden können, den wir eigentlich gebraucht hätten. Und das habe ich irgendwie hinbekommen und habe irgendwie dann auch die nötige Hilfe und die richtigen Leute. Und als es dann Oktober 2019 war, weiß ich noch, wie ich mir auf die Schulter geklopft habe und habe gesagt, du hast das erste Jahr überlebt, ab jetzt wird es bestimmt leichter. Und das wurde es auch. Das erste Jahr war einfach nur Überleben. Es war nicht leicht. Und ich habe so eine schöne Analogie. Für mich ist das so ein bisschen wie so ein, wenn ein Blitz einschlägt, muss ja, der leitet das ja an die Erde ab. Und wenn unser Körper so massiv schnell seine Frequenz erhöht, aber unser ganzes System ist gar nicht ein geschulter Blitzableiter, dann summt es ja die ganze Zeit, aber es lädt nicht richtig an die Erde ab. Mhm. Das ist, würde ich so vielleicht energetisch vergleichen, dass ich die ganze Zeit das in mir zirkuliert hat, wie die Energie von einem einschlagenden Blitz, der auf einmal aktiviert war. Und ich wusste nicht, wohin damit. Ich wusste nicht, was ich tun soll. Ich habe diese ganzen Wahrnehmungen, wie gehe ich damit um? Und habe dann mich von vielen Leuten beraten lassen. Mein eigentlicher Wunsch war, ich will nur noch in der Höhle sein und meditieren und mich einfach aus dem Leben beamen. Und die Mentorin, mit der ich damals gearbeitet habe, die hat gesagt, ja, das ist genau, was ich gemacht habe. Ich bin dann irgendwo hingezogen aufs Land und habe nur noch meditiert. Aber das muss man nicht so machen. Man kann auch in seinem echten Leben bleiben. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, okay, ich mache die Schauspielschule fertig, ich bleibe in allen äußeren Parametern da, damit ich nicht noch mehr destabilisierende Faktoren habe im Leben. Und das hat mir auch meine Therapeutin geraten, dass sie sagt, wenn du im Leben was verändern willst, schau dir doch mal anstelle vor, das ist wie ein Haus und das hat so Säulen und ein Fundament, auf dem das gebaut ist. Sowas, ne, wie Job, Freunde, ein festes Zuhause, Dinge, die dir Stabilität und Sicherheit geben. Und das darfst du im Äußeren dir so ein Fundament bauen. Und wenn du einen Pfeil ändern willst oder eine Säule und du das selbst bestimmen kannst im Leben und dir das nicht alles von außen weggerissen wird, mach nur eine auf einmal. Sonst ist das alles destabilisierend. Und die Schauspielschule war für mich und meine Psyche und mein Selbstwert schon extrem destabilisierend. Und dann noch das, ich hatte nur destabilisierende Dinge. Und dann habe ich gelernt, okay, krass, es darf Stabilität, ne, geben als Gegensatz. Ja, das ist so meine Geschichte zusammengefasst. Und dann habe ich natürlich nach der Schauspielschule entschieden, okay, ich will gar nicht auf die Bühne. Und habe dann angefangen eben mit Ausbildungen in dem Bereich mit ja Helsen, Akasha-Chronik, Hypnose, Reiki. Zu den Tools kann ich später auch noch mal ein bisschen was sagen, weil das vielleicht einigen von euch auch gar nichts sagt. Und habe dann eben entschieden, ich möchte ein Soul-Business aufbauen. Habe mit Mentoren und Coaches zusammengearbeitet, war in einer Mysterienschule. Habe ja, mich ganz tief sozusagen geschult in der feinstofflichen Welt, in dem Wissen darüber, in Ausbildungen und habe halt gelernt, das in meinem Körper so zu halten, dass es mir dabei gut geht, dass ich geerdet bin, stabil und im Außen ein schönes Leben. Und das hatten wir vorhin schon mal angerissen, dass diese Sehnsucht im Rausch aus den Drogen, die Sehnsucht eigentlich in mir war nach dem Göttlichen, nach diesem Gefühl von Einheit. Weil ich weiß noch, als ich das erste Mal MDMA genommen habe, war so, ich liebe euch alle. Ich wollte allen Leuten sagen, wie sehr ich sie liebe. Ich fühle mich mit allen verbunden. Und in den letzten Jahren habe ich immer wieder Momente und Zustände ohne Substanzen, wo ich das wahrnehme und fühle. Und ich verübel es niemandem. Ich würde niemanden judgen, der zu den Substanzen greift, weil er keinen anderen Weg kennt. Mir ist nur klar geworden, durch diesen enormen Absturz, den ich auch immer wieder erlebt habe mit den Substanzen, dass das nicht natürlich nachhaltig ist, vor allem nicht, wenn ich ein langes und schönes Leben leben möchte. Und das ist mir doch irgendwie wichtiger. Und ich habe da so ein paar Extrembeispiele, kamen dann in der Zeit in mein Feld von Menschen, die 10 oder 20 Jahre älter waren als ich, die den Lifestyle, den ich für ein Jahr massivst gelebt habe, so weitergelebt haben. Und die waren so am Ende und wo ich wirklich vor mir gesehen habe, wo willst du in 10 Jahren sein? Und diese Frage in mir hat gesagt, da will ich nicht sein. Und das heißt, ich muss heute etwas ändern, um den Kurs auf lange Sicht zu ändern. Und trotzdem ist es möglich, diese Zustände von Einheit, Frieden, die Verbindung mit dem Göttlichen zu leben. Nur das vergleiche ich immer so gerne mit dieser Sage oder diesem Mythos aus dem von den Griechen mit dem Ikarus, der mit seinem Sohn Flügel aus Wachs gebastelt hat und die sind übers Meer geflogen. Und der Sohn in seiner Jugend und seinem Leichtsinn ist zu nah an die Sonne geflogen mit seinen Wachsflügeln. Und der Vater sagt noch, geh nicht zu nah an die Sonne, wir haben Flügel aus Wachs. Aber er hat nicht gehört. Er ist dann in so eine Hybris gekommen, in so ein, ich will mehr, näher ans Licht, näher ans Licht. Und hat dabei die Mitte verloren, die goldene Mitte. Und dann zu nah an der Sonne hat die Sonne das Wachs geschmolzen und seine Flügel konnten ihn nicht mehr tragen und er ist ins Meer abgestürzt und gestorben. Und der Vater musste aus einer sicheren Höhe mit ansehen, wie sein eigenes Kind stirbt und ertrinkt. Was sinnbildlich für mich bedeutet, dass wir, wenn wir diese natürlichen Zustände von Glück und Frieden und dem Göttlichen, muss es immer eine Balance geben. Wir müssen immer die Mitte finden als Mensch. Ich wollte damals immer zu viel und alles auf einmal. Irgendwie mit dem Kundalini erwachen, es war nur Bliss und dann flupp ist der Absturz. Und auch die Drogen sind letztendlich der Flug, du gehst so nah an die Sonne und flupp bist du unten im Meer. Und mittlerweile, und das war echt ein langer Schulungsweg, meine ich, den größten Teil der Zeit in der Mitte zu sein. Genau da zwischen richtig schön geerdet und verankert. Jetzt habe ich zwei Worte verschwitzt. Ja, wie kann man, ja. Ich glaube, ich bin richtig gut in mir verankert. Bin richtig glücklich, wie mein Leben im Außen ist. Hab es mir so gebaut und hab die innere Arbeit gemacht, dass es keine Shitshow mehr ist. Und ich glaube, ein inneres Fundament von Sicherheit, eine solide Basis und trotzdem dieser Zugang zur geistigen Welt ist da und ich kann es immer fühlen und wahrnehmen.
Oh, ich finde deine Geschichte echt richtig, richtig spannend. Ich bin dir auch ganz dankbar, dass du sie hier so teilst. Also ich hing dir gerade wirklich so an den Lippen dazu, erzähl weiter. Total spannend auch so, was du für Höhen und Tiefen durchlebt hast. Und ne, manchmal denkt man ja so, dieses spirituelle Erwachen, das ist so was total Tolles, Lichtgefülltes. Und es birgt halt unfassbar viele Herausforderungen. Und ja, danke, dass du das so geteilt hast, durch was für Prozesse du da durchgegangen bist.
Gerne.
Richtig krass, ey.
Und bei dir ist es ja auch, wie es so häufig ist im Leben, dass deine Erfahrung, die du ja gemacht hast in deinem Leben und ja auch die ganzen Herausforderungen, die du hattest, jetzt ja auch weitergibst an
absolut
Frauen, an Menschen allgemein und hilfst ihnen, die Hellsinne ja wahrzunehmen, zu entwickeln und die Intuition. Und ich habe eine Frage, die mich auch interessiert. Was würdest du denn sagen, ist der Unterschied eigentlich zwischen Hellsinnen und Intuition?
Richtig spannende Frage. Es ist, glaube ich, ich glaube, es ist ziemlich ähnlich, aber ich glaube, ich würde es so unterscheiden. Jeder Mensch hat ja so ein Bauchgefühl. So dieses, manchmal haben wir richtig so einen verkrampften Magen, wenn wir irgendwo hingehen und wir wissen, es fühlt sich eigentlich falsch an. Ich würde am liebsten absagen. Aber wir hören halt auf unseren Verstand, weil wir mehr so gepolt sind oder es uns so beigebracht wurde. Und irgendwie ganz oft dieses so, du machst was und es geht eigentlich gegen dein Bauchgefühl. Und ich glaube, diese Intuition haben wir alle. Und je mehr Raum wir dem geben, umso mehr schulen wir das und umso mehr vertrauen wir dem. Und das ist, glaube ich, für mich Intuition. Und ich habe das, ich arbeite ja auch als Theaterpädagogin mit Kindern und ich habe das mir gedacht, es ist irgendwann entstanden, dass die Kinder mit mir so ein Spiel spielen wollten. Das heißt, Bello, Bello, der Knochen ist weg.
Das kenne ich.
Kennst du das auch? Nee, ein Kind muss unter die Decke in der Mitte und wir sitzen im Kreis außen rum. Ein Kind kriegt halt, Bello hat den Knochen, das ist dann ein Stift. Ein Kind kriegt halt den Knochen oder halt in dem Fall den Stift und alle machen die Hände hinter den Rücken. Und dann sagen wir alle, Bello, Bello, der Knochen ist weg. Und dann kommt halt Bello unter seiner Decke hervor, das Kind, und hat drei Versuche zu raten, welches Kind den Knochen hat. Ah. Wenn du aber 10 Kinder hast, dann kannst du Glück haben. Und dann habe ich mit den Kids gemerkt, ein Kind, das aus dem Bauch heraus rät, und es war irgendwie so eine Stunde, wo da gerade Raum für war, habe ich gesagt zu einem Kind, hör mal auf dein Bauchgefühl. Geh nach deinem ersten Instinkt. Was sagt dein allererster Instinkt, der hochkommt? Und die hatten alle immer richtig.
Echt
jetzt? Ja, immer.
Krass.
Und das ist dann schon, wo man so merkt, die sind dann schon im Schulsystem, wo man dann lernt, denk erstmal darüber nach. Und ich empfinde, dass im Theater lernen wir auch immer zum ursprünglichen Instinkt, der erste Impuls, der uns kommt. Das ist der Handlungsimpuls, den wir wieder lernen zu schulen als Schauspieler, um authentisch im Moment handeln zu können. Und da muss man ganz viel auch dekonditionieren an der Schauspielschule, was wir so in der Schule beigebracht bekommen haben. Oder erst denken, bevor du redest. Und an der Schauspielschule geh ins Gefühl und vertrau auf deinen Körper und geh nach dem Impuls. Wo ich dann auch denke, in so einem einfachen Kinderspiel, das ist für mich Intuition, das ist das Bauchgefühl. Hellsinne hingegen, meine ich, die muss nicht jeder haben und die muss nicht jeder schulen. Es sei denn, du hast das ganz tiefe, intrinsische Bedürfnis, Durst und Hunger danach. Und das habe ich ja vorhin auch schon mal angerissen, dass ich meine, wenn wir zurückgehen auf, wie die Leute früher in kleinen Gemeinschaften gelebt haben, dass sie ihre Aufgaben nach der jeweiligen Stärke verteilt haben. Es gab vielleicht jemand, der besonders gut war im Jagen, jemand, der besonders gut war im Feuermachen oder mit Pfeil und Bogen gut umgehen konnte oder jemand, der besonders gut Streit schlichten konnte oder eben in dem Fall jemand, der die Verbindung zur geistigen Welt hatte. Und oft wurde das ja dann über Generationen und Generationen diese Tradition weitergegeben. Und in einer Gruppe von Menschen braucht es ja dann, wenn man so eine ganz Mini-Gemeinschaft nimmt, einen Medizinmann oder eine Medizinfrau, die dann diese Gaben hat für diese Gemeinschaft. Und ich glaube, irgendwo ganz tief drin, dass sich das genauso gesund auch verteilt auf der Welt. Und viele, die das in sich tragen, das irgendwann wahrnehmen, okay, ich hab das, krass, mir wurde das zwar nicht so beigebracht, aber so fühle ich und so sehe ich die Welt. Ich weiß, ich werde bestimmt für verrückt erklärt, wenn ich das so sage, wie ich sehe und denke. Und es ist natürlich auch ein Feld, wo wahnsinnig viel Schindluder und Humbug betrieben werden kann, weil es unsichtbar ist. Und da gilt es, glaube ich, so genau in sich reinzuhören und auch mit dem Verstand zu überprüfen und mit dem Bauchgefühl, empfinde ich das, was diese Person da macht auf Social Media oder was habe ich für ein Gefühl dazu, wenn ich diesen Flyer sehe? Fühlt es sich gut an im Körper oder habe ich so ein Gefühl von, nee. Selbst wenn es gute Arbeit ist, vielleicht ist diese Arbeit nicht für dich. So, daran glaube ich auch, dass wir auch nicht jedem folgen müssen und allen zuhören müssen und viele Leute vielleicht, weil wir gerade uns auch vielleicht wieder so daran erinnern, noch so total im Ausprobieren sind, wie können wir diese Art zu leben oder diese Art, die Welt zu sehen, in dieses moderne Gesellschaftssystem eingliedern, integrieren. Oder manche sagen dann, oh, alles abreißen und von vorne anfangen. Oder ich habe irgendwie so die Hoffnung, dass es eine positive Synergie geben wird in der Zukunft davon, dass Menschen das gesund nutzen lernen und sich das alles miteinander vermischt und verflechtet, so auf eine gesunde, natürlich organische Art. Macht das Sinn?
Ja, voll. Ja. Also, aber würdest du dann sagen, also Intuition ist dann das Bauchgefühl, so ein Inner Knowing,
ja,
und Hellsinne, sind die Hellsinne dann, ich kann was oder ich kann was Feinstoffliches wahrnehmen durch,
ah, ja, genau,
da unterschiedliche Kanäle, weil es gibt ja auch unterschiedliche Hellsinne, aber ich nehme feinstoffliche Informationen durch Hellwissen, Hellfühlen, Hellhören, die genau, gibt's ja alle, wahr?
Genau.
Das ist so der Unterschied, so ein bisschen. Das eine ist das, so dieses Inner Knowing und das andere ist, ich nehme feinstoffliche Informationen, Messages, ja, durch unterschiedliche Kanäle wahr, würdest du das so sagen?
Das bringt das total auf den Punkt. Danke, dass du es nochmal so zusammenfasst. Ja. Ich habe mich gerade ein bisschen verloren in einen Gedanken zum nächsten. Danke, dass du da so Klarheit und Struktur reinbringst.
Ich fahre wieder das Feedback. Sarah, die kann aber so toll nochmal Sachen auf den Punkt bringen.
Und hast ich denke du halt so, einfach ja, wirklich, weil damit du hast du genau diesen springenden Punkt. Es gibt bei den Hellsinnen Menschen, die unglaublich visuell sind, die Bilder empfangen. Es gibt Menschen, die hören sehr doll. Es gibt Menschen, auf Englisch sagt man claircognizant, hellfühlend. So, ich habe eine Klientin, die zum Beispiel immer, sie weiß es immer. Die hat immer so ein Wissen. Die weiß so Dinge, die vorher passieren. Einfach so ein Gefühl im Körper, ich weiß es. Und das ist ihre Verbindung zur geistigen Welt. Ich glaube, jeder von uns hat die. Nur viele sind nicht darin geschult und trainiert und haben nie gelernt, darauf zu vertrauen. Weil wenn du als Kind, es gibt dieses ganz simple Beispiel, jedes Kind hat Angst alleine im Keller im Dunkeln. Also ich bin als Kind immer gerannt, wenn ich allein im Keller war. Licht aus.
Voll Gas gegeben.
Ey. Ich habe auch meinen Bruder gefragt. Ich habe alle anderen gefragt, die auch mal Kinder waren. Also aka jeder Mensch. Bist du auch gerannt? Und ich habe mal gehört in einem Podcast, dass die Kinder sind so offen und feinfühlig, die nehmen wahr, dass da was ist. Und dann gibt es ein paar Geister, die machen sich einen richtigen Spaß draus, Kindern einen ordentlichen Schreck einzujagen. Und dann kommen die Erwachsenen und sagen, ist doch gar nicht so schlimm. Und schon verlernst du dir zu vertrauen und deiner Intuition. Und was wir dann machen können ist, das habe ich auch mal in einem Podcast mal gelernt, wenn dir da irgendwas ist im Keller, was dir Angst macht, kannst du davon ausgehen, wenn die Grundlage dieser Energie Angst ist, Liebe ist immer stärker als Angst. Das ist total witzig, einfach zurückstarren und sagen, ich liebe dich. Diese Energien haben vor nichts mehr Angst als vor Liebe. Und einfach Liebe schicken. Und das ist ja genau die grundlegende Frage, lässt du dich im Leben von Angst oder Liebe bestimmen? Und das ist für mich das tiefere Gesetz der feinstofflichen Welt. Dort ist es entweder, es ist sehr simpel und trotzdem lernen wir, wenn wir uns dem öffnen, ein neues Sehen, Fühlen und Wahrnehmen der Welt, weil es gibt dort einfach Licht und es gibt Schatten. Und davor fürchten sich vor so viele Menschen, weil natürlich mit dieser Schattenwelt irgendwo unbewusst wissen wir das doch alle und es wird in Filmen so verbildlicht. Das heißt, wir machen uns die Bilder vom Dunklen und Bösen selbst. Es hat letztendlich keine Form. Es gibt keine richtige Form. Wir müssen uns eine Form vorstellen, um das irgendwie greifen zu können. Bedeutet, ich habe am Anfang auch, als ich das wahrgenommen habe, mir selber Horrorgestalten, die ich aus Filmen kenne, daraus gebaut. Wir bauen uns diese Angstszenarien. Und es gibt diese Spirits wirklich, aber die sind gar nicht so furchteinflößend, sondern sie docken an bei dem Ort in uns, der Angst hat und können das dann irgendwie verstärken. Und das ist, wo wir, glaube ich, richtig krass lernen dürfen, wenn wir damit arbeiten, umzugehen.
Okay, also das heißt, wir haben einmal die Intuition, wir haben die Hellsinne. Vielleicht können wir da ja kurz bleiben. Was sind denn so deine, ich nenne mal Tipps, wenn die Zuhörerinnen jetzt zuhören und denken, oh, ich habe da Interesse, das irgendwie weiterzuentwickeln oder damit zu arbeiten. Was würdest du denn sagen, so kann man am besten tun, um anfangen, das zu entwickeln? Du hast ja, glaube ich, auch erzählt, du meditierst oder du hast dann auch meditiert oder diese Momente der Stille. Was können wir tun, um, außer natürlich vielleicht später noch zu dir ins Coaching zu gehen, darüber reden wir später, aber was können wir tun, um ja damit zu arbeiten?
Also ich würde als allererstes mal sagen, in die Natur gehen.
Ja.
Und wirklich mal einen Nachmittag irgendwie auf der Wiese sitzen und sich einfach das Rauschen der Bäume anhören, Vögel zwitschern und einfach unser Nervensystem entspannt sich. Wir verbinden uns mit das Leben, mit diesem natürlichen Fluss des Lebens, so das alles lebendig da draußen. Und ich glaube, es ist auch gut, die Bildschirmzeit bewusst einzusetzen, dass man auch bewusste Stunden ohne das Handy verbringt und zum Beispiel sagt, so ganz spielerisch, wenn wir davon ausgehen, dass wir alle Antworten eigentlich in uns tragen, einfach damit spielen, so sagen, ich habe eine Frage, die könnte ich jetzt googeln. Aber was, wenn ich vielleicht auch ein inneres Google habe? Einfach spielerisch. Einfach so trainieren, so, was sind das vielleicht für Blumen? Oder woher hat sie diese Vase gekauft? Ich beziehe mich jetzt hier auf Dinge, die ich gerade sehe. Vielleicht so ein Gefühl oder so ein inneres Gefühl oder irgendwie so, du beobachtest einen Menschen in der Bahn und denkst, was könnte dieser Mensch für eine Geschichte haben? Und dann einfach aufs innere Gefühl hören und dann kann man es ja hinterher immer noch googeln von, okay, stimmt das dann? Und dann einfach so das mit der Realität abgleichen. Das mache ich auch immer noch ständig mit den Wahrnehmungen, die ich habe. So austesten, ist da eine Resonanz mit einer Realität im Außen? Und am stärksten merke ich natürlich die Resonanz in der Arbeit mit Klienten. Wenn ich dann irgendwie den Namen von der Großmutter höre, die es halt wirklich gab, dann weiß ich immer so, okay, ich bilde mir das alles nicht nur ein. Und ich glaube, das ist die absolute Grundlage, wenn wir sagen, es ist das Wort Beziehung. Wenn wir das Unsichtbare, eine Beziehung aufbauen, zum Beispiel wir sagen, wenn alles Bewusstsein hat, ein Baum hat ein eigenes Bewusstsein, die Pflanzen, auch die Steine, wenn man so will, haben die alle einen eigenen Spirit. Und da können wir in der Natur auch einfach schauen, da ist Leben und wir können das bewusst wahrnehmen. Und wenn wir damit in Beziehung gehen, können wir erstmal anfangen mit etwas, was wir sehen, einen Baum, eine Pflanze, können wir uns davor setzen und meditieren und bitten, ich schaue mir jetzt einen Löwenzahn an und ich atme und ich verbinde mich damit und frage, was kannst du mir für Informationen geben oder was steckt da noch mehr hinter? Das ist, glaube ich, wenn du so willst, stell dir vor, du bist ein Spirit und du willst jetzt zu Marietta und willst dir was erzählen und ich fange an, es zu hören und sage dann aber, das bilde ich mir nur ein. Wenn ich das jetzt zum Beispiel, Sarah, du willst zu mir kommen und du sagst, Marietta, weißt du, das bilde ich mir nur ein. Zweimal würdest du vielleicht noch kommen und dann würdest du dir denken, die ist aber ignorant, die hört mir ja gar nicht zu. Die tut so, als wäre ich Luft. Das erstmal klar zu haben, ah, okay, das ist eine Welt, mit der wir Beziehung ist Pflege, das ist durch Routine, Wiederholung, Übung, Hingabe, Commitment, in die Stille gehen, sowas wie, ja, sich hinsetzen, lauschen, fühlen. Was man auch sagt, so ernährungsmäßig, was einen unterstützt, ist auch eine leichtere pflanzliche Ernährung. Das hilft auch, sich zu öffnen. Und was wir niemals vergessen dürfen, ist, dass wir eigentlich immer gucken, dass wir dabei richtig gut geerdet bleiben und nicht die Bodenhaftung verlieren. Weil sonst wollen wir am Ende nur noch in diesen feinstofflichen Welten rumschweben. Und es ist auch total wichtig, im Leben zu bleiben. Also, dass man eine gute Balance findet.
Und du hast es eben, weil wir haben jetzt über Intuition und Hellsinne gesprochen, mhm, und wir haben es ja auch schon gerade, du hast auch viel davon gesprochen, von dieser geistigen Welt, die Spirits.
Ja.
Und du hast ja schon einige erwähnt. Es gibt Engel, dann gibt es Ahnen. So, was sind denn so die Haupt-Spirits, die es auf der anderen Seite vielleicht gibt und die mit uns kommunizieren? Und vielleicht kannst du da auch noch mal eingehen auf das Thema Spirit Guides, die, mhm, die uns mitgegeben werden, die ja auch, also ich glaube, wir haben einen Guide, der das ganze Leben mit uns ist und dann wechseln die wieder. Also vielleicht kannst du so ein bisschen, genau, so einen Einblick, wie sieht diese Spirit-Welt eigentlich aus und wer will da eigentlich mit uns kommunizieren? Genau, ja. Und was für Guides haben wir, ja, um uns herum? Ja.
Also als allererstes, als ganz, ganz große Grundlage ist für mich ganz, ganz wichtig, dass wir immer Gott nehmen. Für mich, ich habe auch kein Problem mit dem Namen Gott. Mhm. Einfach die Quelle, die bedingungslose Liebe, das der Ursprung, wo wir alle herkommen, uns als allererstes damit zu verbinden. Das mache ich auch immer einmal morgens, dass ich mir vorstelle, es geht ein Lichtstrahl von mir zu Gott und ich bitte ihn, mir einfach seine Liebe zu schicken, seinen Schutz. Und genau das Gleiche mache ich mit der Erde. Ich schicke einen Lichtstrahl dahin, entweder zum Herz oder zur Gebärmutter der Erde und bitte auch ihre Liebe und ihren Schutz. Und sage einfach, ich bin mit beidem verbunden und ich bin jetzt die Mitte, so der Kanal. Oder der Blitzableiter. Nein! Ich mache die Drecksarbeit. Nein, Spaß. Nein.
Danke.
Manchmal denke ich, nein, Quatsch. Aber Spirit Guides sind in meinen Augen ein Helferteam und wir sind letztendlich ja auch ein Spirit, also eine Seele. Wir sind auch ein Geist. Und ich habe das mal so gehört und das finde ich die schönste Analogie. Stell dir vor, du hast ein Team und das ist dann da oben und sagt, okay, Mission Erde, da muss was gemacht werden. Wer ist die Seele, die am allerbesten geeignet ist für diesen Job? Alle gucken dich an. Because you fucking can. Und in diesem Fall bist du der CEO von deinem Team. Und der Rest sagt, okay, ich könnte ganz gut das, ich könnte ganz gut das, ich könnte ganz gut das. Auftrag Erde. Das heißt, du hast ein Team, das zu 100% committed ist, dich auf dieser Scheiß-Mission. Okay, das ist ja nicht nur scheiße, es ist auch schön.
Aber es ist schon manchmal ein Struggle hier.
Ja, absolut.
Das muss man halt einfach sagen. Ja. Also gerade wenn man so, ne, ich hatte ja auch schon Momente, wo ich diese bedingungslose Liebe und dieses universelle Licht gesehen habe. Ich hatte ja auch schon irgendwie jetzt außerkörperliche Erfahrungen und habe das alles irgendwie so erlebt. Und dann kommst du von da und denkst auf einmal so, what the fuck? Okay. Und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen eins der großen Dinge, um die es im Leben geht. Diese, zum einen zwar so diese Anbindung zu haben und zum anderen aber einfach dieses Leben zu leben mit allem, was dazugehört, mit allen Erfahrungen und allen Emotionen. Und wir kommen ja nie dahin, oder würde ich jetzt mal behaupten, dass wir sagen, kann nur die positiven Emotionen fühlen, weil natürlich streben wir irgendwie danach und denken, oh, dann ist alles luftig leicht. Und ich glaube, man kann noch so spirituell erwacht sein, man hat halt trotzdem diese ganzen menschlichen Struggles einfach.
Total.
So, du voll. Bist trotzdem noch im irdischen Leben.
Ja. Und für mich bedeutet es, wirklich integriert zu sein mit allem, ist nichts davon weghaben zu wollen. Weil ich glaube, es geht uns dann erst richtig schlecht, je weiter wir unseren negativen Erfahrungen wegschieben wollen. Und das, finde ich, ist in deiner Breathwork-Arbeit so schön, dieses Ganzheitliche, dass wir uns durch alles atmen und durch alles gehen, dass wir da durchgehen und uns nicht vor den Gefühlen verschließen, die kommen. Wir gehen durch alles durch. Und diese Polarität, dieses, dass wir Höhen und Tiefen im Leben haben, nicht bewerten, wenn wir wirklich durch den Schlamassel gehen oder durch den Dreck oder oh, jetzt habe ich schon wieder den Bus verpasst, diese banalen Momente zu sagen, die gehören genauso dazu wie ich sehe einen total schönen Sonnenuntergang und habe irgendwie voll das Erfolgserlebnis und da nicht zu werten und dass es immer so weitergeht. Ich glaube, und da ist eine große Gefahr auf dem spirituellen Weg, dass wir in so einen Healing-Loop kommen, wenn wir immer nur weiter heilen wollen, in der Sehnsucht, es wird doch irgendwann alles das Paradies. Und ich glaube, eine integrierte Zufriedenheit ist dann, wenn wir nichts davon weghaben wollen, was ist. Und dieses Glücksgefühl, ich kann auch wirklich mit beiden Knien weinend auf dem Boden liegen, aber ich fühle meine fucking Gefühle, lass die durchfließen und renne nicht eine Woche oder zwei Wochen davor weg, und weiß aber, da ist irgendwas. Und ich glaube, viele Menschen, da sind so disconnected von sich, dass sie nicht mal spüren, dass da was ist. Irgendwo wissen sie, ich müsste irgendwann mal in Therapie. Aber das kann ich ja auch noch in 10 Jahren machen. Aber dann meldet sich der Körper. Hexenschuss. Bandscheibenvorfall. Sorry, aber es manifestiert sich ja im Körper. Es ist ja Energie. Und es, wenn... Das ist, glaube ich, auch wieder diese Grundlage. Wenn Energie nicht fließt, stagniert sie. Und irgendwohin muss sie ja. Und das ist ja auch dieses Krankheit, Disease ist Dis-Ease. Es ist nicht mehr Ease, es fließt nicht mehr. Und das haben wir, glaube ich, ich glaube, Schauspiel ist eigentlich voll die schöne Grundlage. Ich hatte irgendwann mal das Gefühl, jeder müsste mal eine Schauspielausbildung gemacht haben. Da haben wir auch immer dieses gelernt, Emotion ist ja emovere. Emotion is energy in motion. Und ich habe mal gehört, wenn man ein Gefühl, das man eigentlich nicht möchte, also ich würde es nicht negativ, sondern unerwünschtes Gefühl nennen.
Oh, das finde ich richtig gut.
Ja, auf Englisch undesired emotion, dass wir das neu programmieren, dass wir nicht sagen positive und negative Gefühle. Mhm. Es sind halt unerwünschte und erwünschte Gefühle. Dass wenn wir halt nur auf der Suche nach Glück sind und das andere gar nicht fühlen wollen, können wir irgendwann auch gar kein Glück mehr fühlen. Da sind wir immer in so einer grauen Mitte. Und da sind, glaube ich, auf diesem Status quo haben sich voll viele Leute zufrieden eingerichtet im Leben. Das ist ja genau dieses so, wie geht's? Und das sagt man hier doch im Norden, ja, muss. Das ist genau dieses, bist du dann halt wirklich lebendig?
Ja.
Und dann brauchst du natürlich Substanzen, um irgendwas zu fühlen oder um das Gefühl einer Sensation zu haben. Und dann hast du ein dysreguliertes Nervensystem und dann willst du immer mehr und schon bist du in einem Konsumgesellschaft, bist aber innerlich leer, weil du gar nichts fühlst. Und dann nimmst du suggerierte Gefühle wahr im Binge-Watching von Serien und naja, okay, rant over. Könnte ich noch weitermachen.
Ich finde es richtig gut.
Nee, ich wollte sagen, eigentlich, wo wir eigentlich waren, war das Spirit Guide Team hat dich ausgesucht.
Richtig, du bist der CEO von dem. Ich verliere mich manchmal in meinem.
Ja, wir beide sind so geil.
Ich habe gar kein ADHS, aber mein Gehirn ist so sprunghaft.
Also ich dachte, es ist ja gut, weil das war ja voll wichtig und voll gut, was ihr gesagt habt. Aber eigentlich, ich glaube, die Zuhörerin,
danke,
die denkt so, hey, sie hat doch gerade den Auftrag von dem Spirit Guide Team bekommen. Was passiert denn jetzt? Und
ihr, das war so lustig, weil ich hänge hier wirklich so denke, Marietta, red weiter, ich bin voll da. Und sage so, Leute, stopp.
Ja, du hast aber recht, danke, dass du einen roten Faden und eine Struktur reinbringst und das gibt viel Klarheit.
Ja, also, total.
Also was sind Spirit Guides? Letztendlich, glaube ich, ein Team, mit dem wir arbeiten können. In meinen Augen hat jeder einen Hauptguide, also jemand, mit dem du dich verbunden fühlst. Und wir haben jedes Jahr ein bisschen einen kleinen Wechsel im Team. Ein paar Leute gehen, die haben ihren Auftrag, oder Spirits gehen, die haben ihren Auftrag mit dir erledigt. Manche sind permanent. Und dann ich mache auch immer Ende des Jahres so ein Ritual, wo ich die gehen lasse, mich bei ihnen bedanke und dann die rufe, die dann fürs neue Jahr, das mache ich immer in den Rauhnächten, kurz vor Silvester, dass ich dann mich bei denen bedanke und die neuen einlade, die dann besser ausgestattet sind in ihrer Expertise für die Herausforderungen, die für mich fürs nächste Jahr anstehen. Und diejenigen, die ihre Dienste für mich getan haben, kriegen dann einfach nochmal so einen herzlichen Dank und die dürfen dann wie gehen. Und dann spürt man manchmal, okay, die bleiben gleich, die werden neu. Und ich glaube, wir müssen gar nicht alle im Detail wahrnehmen, wer das alles ist. Ich mache das manchmal so, wenn ich das Gefühl habe, ich weiß überhaupt nicht weiter im Leben, dann mache ich eine schöne, entspannte Musik an auf YouTube, so binaural Beats oder irgendein schönes Mantra und gehe in einen entspannten Zustand und stelle mir einfach vor, ich habe so einen inneren Ort, wo ich mich wohlfühle. Das ist wie so ein wunderschöner, runder Tisch an einem See. Und da sage ich, liebe Spirit Guide Team, ich brauche ein Team-Meeting. Ich brauche jetzt euren Support. Und dann werte ich nicht, wer da auftaucht. Das können Tiere sein, Krafttiere, das können Aliens sein, das können deine Großmütter sein, das können irgendwelche aufgestiegenen Meister sein. Und das sind oft Leute, die mit denen du resonierst und da einfach so zu üben. Ich habe da auch angeleitete Meditationen zu, wo du da deine Wahrnehmung schulen kannst. Und da erstmal sich vertrauen zu lernen, was ist da Einbildung und was ist wirkliche Wahrnehmung. Das ist, glaube ich, der wirkliche Schulungsweg, wo ich auch Menschen im Coaching begleite, das zu differenzieren. Was ist Wunschdenken, was ist Illusion und was ist wirklich eine Wahrnehmung. Denn das kann man nicht mit dem Verstand erklären, sondern es ist wirklich so eine Ganzkörpererfahrung von, oh, ich weiß jetzt mit meinem inneren Wissen, das ist jetzt richtig. Und so arbeite ich auch mit meinem Spirit-Team. Und was immer ganz wichtig ist, wenn ich sie rufe, sage ich immer mein geistiges Team des Lichts. Weil ich stelle mir das immer so vor wie bei Google, wenn du präzise Ergebnisse haben willst, musst du es präzise reinsprechen. Und dass du halt, es gibt nämlich auch sogenannte Fake-Guides, und die kannst du halt nochmal bewusst ausladen. Zu sagen, jeder Fake-Guide ist von diesem Meeting ausgeladen. Du hast hier nichts zu suchen. Weil die bringen dir halt Infos, die dich von deinem wahren Weg abbringen. Und wenn wir das wissen, können wir sagen, ich hätte nur gerne mit meinen Lichtteammitgliedern ein Meeting. Und wenn ich dann so fühle, die Energie ist off, okay, ich muss nochmal ein paar Leute ausladen. Du willst ja auch nicht jeden zu deinem Geburtstag einladen oder zu deinem. Du musst ein bisschen aufpassen, wer in dein Haus kommt. So. Und ja, dann ganz oft, wenn ich so kurz einchecke, Tage, wo ich super viel zu tun habe im Irdischen, habe ich nur ganz oft, dass ich so Ja-Nein-Fragen stelle, kurz einchecke und dann sagen, ist das jetzt gut für mich? Und dann empfinde ich immer, dass die so Kopfschütteln oder nicken. Da kann ich mich relativ schnell eintunen. Und für ein tieferes Gespräch mit denen öffne ich dann für mich die Akasha-Chronik. Da kann ich auch noch mal ein bisschen erzählen, was das für mich bedeutet oder wie ich die nutze. Weil ich da das Gefühl habe, da habe ich einen klaren Rahmen, wie ich mich wirklich länger hinsetze. Ich mache eine Kerze an, wo ich einen zeremoniellen Raum für mich öffne. Mit einem Anfang und einem Ende, wo ich sage, ich öffne den Raum und ich schließe den Raum. Weil das ist wichtig, dass man einen Anfang und ein Ende hat, damit ich klar den Unterschied habe, jetzt bin ich in meinem Alltag, jetzt bin ich im Supermarkt, jetzt bin ich in diesem geistigen, seelischen Feld am Arbeiten oder empfange Informationen, damit das braucht klare Rituale, damit ich mich da nicht verliere und gleichzeitig ein schönes, geerdetes Leben führen kann, wo ich zufrieden und glücklich bin.
Vielleicht kannst du einmal kurz erklären, was die Akasha-Chronik ist.
Ja, für mich bedeutet die, es gibt dieses Akasha-Feld und das ist das Quantenfeld. Für mich bedeutet das, manche nennen es auch das morphogenetische Feld. Und die Akasha-Chronik bedeutet für mich eine feinstoffliche Bibliothek oder ein Speicher, in der alles gespeichert ist, was jemals war, ist und sein wird. Die ist, wenn man so will, dieses Feld ist immer um uns rum und jeder hat letztendlich Zugang darum, also dazu. Und nicht jeder muss jetzt, so wie ich, sich krass mit seinen Hellsinnen beschäftigen, aber ich habe immer das schöne Beispiel, Künstler, wenn du eine Inspiration hast oder Ideen für neue Erfindungen, die kommen alle da her in meinen Augen. Und jeder, der einfach auch mit Intuition oder mit Kunst arbeitet und so sagt, ich lasse das durch mich fließen, wie ist dieses Bild entstanden oder wie ist dieses Kunstwerk entstanden? Ich glaube, das kommt irgendwo alles ein Stück weit daher.
Es gibt ja auch ganz viele Genies, die sagen, ja, meine Ideen kamen einfach durch mich durch. Ein Tesla hat das, glaube ich, gesagt, ja, ein Einstein hat das gesagt. So, genau. Die haben alle gesagt, die Idee kommt eigentlich nicht von mir. So, es ist durch mich durchgeflossen.
Das ist ja auch ein Grund, weil wenn wir an Gehirnwellen denken, die werden ja langsamer nachts. Es gibt ja viele Kreative, die nachts unglaublich viel Output oder unglaublich kreativ sein können. Weil wenn die Welt ruhig ist, wenn die Gehirnwellen runtergehen, dann sind die eben offener für irgendwelche durchfließenden Dinge, was auch immer das dann ist. Und ich habe zu den Spirits noch eine Frage, weil wir haben sozusagen die Intuition, die Hellsinne, die Spirits, die mit uns durch Gefühl oder durch dann Hellwissen, Hellsehen kommunizieren. Aber das Universum, Gott oder die Spirits, vielleicht auch unsere Seele, hat ja auch die Möglichkeiten, Messages im Außen an uns zu bringen. So, das habe ich das Gefühl, dass manchmal sagt eine Person was, irgendein Satz, und es ist so dieses Innere, dass der Satz ist super wichtig für dich. Genau. Oder ich weiß noch, als ich in Köln war, dann habe ich ja den Job manifestiert hier in Hamburg und ich habe das offen gelassen, wo der ist. Und ich habe auf einmal überall Hamburg gelesen, so ein LKW vor mir, Hamburg im Auto, irgendwie an einem Fahrrad Hamburg. Und ich habe tatsächlich danach, als feststand, dass wir nach Hamburg gehen, mein Freund und ich, habe ich dann wirklich geguckt, sehe ich so häufig Hamburg und es war einfach nicht mehr da in meinem Feld. Also das fand ich so spannend, dass wirklich dass das Universum einen diese Nachrichten schickt, ja.
Ja, das glaube ich auch. Also ich denke auch, dass das möglich ist, dass das Universum mit uns kommuniziert, sei es durch diese Engelszahlen, sei es durch, ich weiß noch, dass ich in der Zeit, wo ich mich entschieden habe, nicht mehr als Schauspielerin meinen Beruf machen zu wollen, sondern wirklich mit dieser Arbeit, als Heilerin sozusagen. Da war ich, weiß noch, wie ich am Berliner Tor war und in mir wirklich diese Frage laut war, was mache ich? Und dann gucke ich schräg rüber, sehe ein riesiges Schild und da stand das Wort Healer. Und ich habe es fotografiert und ich denke, das gibt's doch nicht. Genauso kann es auch passieren, dass wir auf einmal mit einer ganz tiefen Frage rumlaufen, dann steht da auf einmal irgendwie diese Antwort als Satz vor dir. Das habe ich auch richtig oft erlebt. Da bin ich aber auch und vorsichtig, weil es gibt ja auch diese selektive Wahrnehmung. Und da müssen wir richtig, richtig genau überprüfen, ist das Wunschdenken? Wenn jemand einen Kinderwunsch hat, sieht er überall Schwangere. Ja. Wenn jemand gerne ins Fitnessstudio will, sieht er überall Leute in Sweatpants. Ja. Ne? Sieht er so, wenn jemand,
oder irgendein Auto auch. Da ist dann nur noch diese Automarke oder dieses Auto plötzlich.
Ich war mal mit einer Freundin spazieren, die wollte einen Bollerwagen. Und dann sagt sie, guck mal, das ist die Bestätigung. Es sind überall Bollerwagen hier. Und ich sagte, ich habe seit Jahren keinen einzigen Bollerwagen gesehen. Und da war ich so, das ist selektive Wahrnehmung. Und ich weiß nicht genau, wie der heißt, aber ich glaube, es gibt ja auch diesen Barnim-Effekt, was ja auch so ein bisschen in der Astrologie, so wenn man so in der Gala oder Stern so allgemeine Floskeln liest, dieses so, ja, irgendwie hat das was mit mir zu tun, dass man da so richtig vorsichtig sein muss. Ich glaube, für sich, und das ist, glaube ich, auch mit Botschaften aus der geistigen Welt, und dafür haben wir unseren Verstand, dass wir immer überprüfen dürfen. So, wenn dann so ein Ping kommt oder so eine Botschaft in der geistigen Welt, sind die Gesetze ganz anders und die haben oft gar kein Gefühl oder Verständnis dafür, was es heißt, gerade inkarniert zu sein, wo alles viel langsamer ist. Und wo die dann sagen, mach das, mach das, mach das. Die geistige Welt hat natürlich viele Wünsche an uns und ich kenne viele Menschen in der spirituellen Szene, die dann immer nach ihrem Herz gehen und immer, Paris ruft mich. Oh, ich muss dahin. Oh, ich muss dahin. Und die ganz rastlos sind und ungeerdet und oh, bitte.
Was habe ich zu Goethe vor ein paar Wochen gesagt? Du solltest wirklich alles überprüfen.
Ja, ist so. Definitiv ist das ein Thema von mir, ja.
Und da komme ich immer wieder drauf zurück. Die geistige Welt hat viele Impulse und wir dürfen überprüfen und wir dürfen immer letztendlich entscheiden, weil wir sind ja der CEO, wir sind der Chef. Und wir haben den freien Willen und diese Eigenmacht. Und wir sind, glaube ich, eh in diesem Schicksalsgerüst eingebunden. Und ich denke, wir können unsere wirklichen Lektionen, unser wirkliches Schicksal gar nicht verfehlen. Und dürfen uns, glaube ich, richtig da rein entspannen. Natürlich haben wir innerhalb der Parameter des uns gegebenen Lebens die Ich-Kraft, den freien Willen, sind aber, glaube ich, auch in... Ich mag das immer als die Blume mit der Blume des Lebens beschreiben, die mit der heiligen Geometrie. Alles in der Natur hat seine heilige Anordnung. Jede Pflanze hat genau diese Anzahl von Blumen. So, wie das funktioniert, das ist ja voll mysteriös und geheimnisvoll. Aber ich glaube, unser Leben ist auch geheimnisvoll so aufgebaut, dass wir an dem Tag den Impuls haben, heute gehe ich dahin, heute gehe ich zu dem Geburtstag oder heute gehe ich nicht dahin, sondern dahin. Und da finden dann diese schicksalshaften Begegnungen statt. Und es gibt bestimmte Dinge, die können wir, glaube ich, gar nicht verpassen. Und ich glaube, wir können gar nicht so sehr unser Leben verfehlen, es sei denn, wir wirtschaften uns halt komplett runter, wie ich damals mit meinem Drogenshit. Aber dann kriegst du halt vom Leben auch diese Wink mit dem Zaunpfahl, es läuft was schief. Du bist nicht am richtigen Ort. So.
Der Tipp mit dem Prüfen finde ich voll gut, genau, weil es gibt Leute, die dann eher also schon fast impulsiv handeln und zu wenig prüfen. Aber dann gibt es ja Leute wie mich, die einfach einen unglaublich starken Verstand haben. Und ich war ja dieser Welt ja auch gar nicht offen. Also wie ich da überhaupt reingekommen bin, ist ja, ich habe ja angefangen zu meditieren. Und ich habe ja angefangen zu meditieren, weil ich einfach nur gesund werden wollte.
Ja.
Und auf plötzlich hatte ich dann Erfahrungen, wo ich irgendwo war und zurückgekommen bin und dachte, wow, so was ist passiert? Wie würdest du denn Menschen empfehlen, weil das ist ja eigentlich diese größte, ich will nicht sagen Kampf, aber zumindest die Diskussion in einem selbst, der Verstand sagt, hattest du ja auch erwähnt, kann nicht sein, aber die Intuition sagt, ist aber so. Wie kann man denn am besten zwischen Verstand und Intuition lernen zu unterscheiden?
Boah, das ist eine richtig gute Frage.
Dazu machen wir nochmal eine neue Podcast-Folge. Stay tuned.
Ja, echt so. Das ist nochmal so ein richtiges Fass für sich.
Ja.
Ich mag es ja immer, so Sachen mit Metaphern zu erklären. Ich muss gerade mal überlegen, ob mir da was Gutes einfällt. Ich würde sagen, das ist wirklich dieses Lernen und Ausprobieren.
Mhm.
Dieses mal einen Tag lang nach seiner Intuition gehen und gucken, was macht es mit mir. Ich weiß, dass es auch sehr beängstigend sein kann, weil wir ja, unser Verstand oftmals auch gar nicht damit einverstanden ist und total dagegen rebelliert. Und ich glaube, da ist es ganz spannend, diese Beobachterperspektive einzunehmen, sowohl zum Verstand als auch zur Intuition. Und ich habe, also das ist meine persönliche Herangehensweise, Phasen im Leben, wo ich wirklich auch nur im Irdischen lebe, wo ich sehr wenig mit dem Geistigen mache. Und dann habe ich wieder Phasen, wo es ganz stark vorhanden ist. Und ich lasse die Phasen sich natürlich und organisch entwickeln, wo ich auch merke, boah, die letzten 3 Monate warst du gar nicht in der Akasha oder du hast gar nichts in die Richtung gemacht, war aber irgendwie auch nicht dran. Und sich in keinem von beiden zu stark zu verlieren, das ist mein Rezept für die gesunde Mitte. Dieses ganz blöde Beispiel, das ich manchmal gerne mache, bei Hannah Montana, Best of Both Worlds.
Ja. Ich kenne das nicht.
Kennst du, habt ihr nicht Hannah Montana als Kind geguckt?
Nee.
Okay, das war meine Lieblingsserie als Kind, egal. Die ist so tags, also sie ist abends, ist sie so Superstar mit so einer Perücke und tagsüber ein normales Kind. Das war Miley Cyrus in ihrer Disney-Serie als Kind.
Ja.
Es gibt dann am Anfang von der Serie immer dieses You got the best of both worlds. Egal. Okay, habt ihr nicht eure Kindheit so verbracht?
Nein,
Spaß. Und ich denke mir immer so, ihr könnt, glaube ich, das Beste von beiden Welten. Also,
ja. Auf jeden Fall. Was ja auch voll schön war, das war ja, als ich bei dir im Coaching war, das mag ich vielleicht noch weitergeben, auch mal zu prüfen, wie die Intuition funktioniert, weil du meintest ja, also die ist ja für jeden anders.
Genau.
Wir alle können ja oder sind wahrscheinlich hell oder haben diese Hellsinne, haben ja diese intuitiven Fähigkeiten, aber jeder ist ja anders. Also ich bin zum Beispiel unglaublich visuell. So, ich kriege in Meditation häufig wirklich Bilder oder bei mir funktioniert es ja auch eher über Gedanken und bei anderen sind es dann Gefühle. Also ich glaube da auch an alle, die zuhören, zu prüfen, okay, wie fühlt sich die Intuition an und da auch mal mit der Frage reinzugehen, so wie mal zu meditieren und mal reinzugehen, wie fühlt es sich an, was nehme ich wahr, ist es eher ein Gefühl, ist es ein Gedanke, ist es vielleicht ein Bild, weil und ich kenne zum Beispiel auch Leute, die sagen, ich sehe überhaupt keine Bilder, also die gar nicht visuell sind, das fand ich auch, den Tipp hattest du mir gegeben, den gebe ich jetzt mal weiter.
Ja, stimmt, danke für die Erinnerung.
Ja, ich glaube, für alle, die zuhören,
ja. Total. Und ich weiß auch noch, als ich angefangen habe, mit mich dem Öffnen und auch diesen Informationen hingeben und die im Leben umsetzen. Ich glaube, wenn wir anfangen, ich meine, es gibt einen authentischen Weg, den unsere Seele gehen möchte. Und oft, wenn wir ganz stark im Verstand sind, befinden wir uns in einem Weg, der nicht hundertprozentig, dieses Wort im Alignment, also in Kongruenz mit unserem Seelenweg ist. Und ich habe mich dem immer Schritt für Schritt angenähert. Und das hat für mich bedeutet, Schauspiel aufzugeben als Beruf. Und das war ein krasser Loslassen, weil mein Ego war so damit identifiziert. Es hat bedeutet, in manchen Momenten einen Job zu kündigen. Es hat bedeutet, eigentlich sich teilweise wirklich den größten Ängsten zu stellen oder zu merken, boah, ich muss diese Beziehung beenden oder ich, und davor habe ich richtig Angst. Meine Seele weiß aber, was danach kommt, ist das, was wirklich jetzt für mich dran ist. Oder ich habe auch manchmal einfach, ich habe mal 3 Tage vorher entschieden, ein super krass teures Retreat zu machen, weil ich wusste, das muss jetzt sein. Und habe das Geld dann auch zusammenbekommen und es kam dann auch alles wieder rein. Diese, auf Englisch sagt man Leap of Faith, dass es manchmal diesen Sprung braucht, wenn man seiner Seele folgt. Ich mache es aber immer so, es gibt ja manchmal Menschen, die gehen so all in. Und ich habe immer gesagt, ich höre mir diesen Ruf meiner Seele an und näher mich ihm dann so weit an, wie ich es mit meinem Nervensystem gerade kann, dass ich mein Nervensystem nicht komplett sprenge, weil mein Körper ein bisschen langsamer ist und der braucht Zeit. Das mache ich immer, dass ich sage, ich gebe meinem süßen Körperchen diese Zeit, mitzukommen mit all diesen Sprüngen der Seele und dieses, wenn dann gesprochen wird von Quantensprung und Expansion und immer weiter wachsen, wachsen, wachsen. Dann denke ich immer an dieses kleine Gewohnheitstierchen, mein Körper, der seine Ruhe und seinen Schlaf braucht und check dann immer mit meinem Spirit Guide Team ein und sag, Leute, ich weiß, ihr wollt schnell, 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 aber schaut mal, ich bin hier in dieser ziemlich dichten materiellen Welt und ich brauche jetzt das. Also ich gehe immer in die Verhandlung, dass ich sage, ich weiß, das wollt ihr jetzt von mir, ich brauche jetzt das, wo können wir uns in der Mitte treffen? Und ich glaube, dadurch gehe ich vielleicht ein bisschen langsamer und gemütlicher als andere, aber bin ganz fein damit eigentlich.
Total.
Ich weiß nicht, ob Birte du noch Fragen hast, ansonsten fand ich das sehr schöne, abschließende Worte schon fast.
Ja, ich fände es voll schön, wenn du einmal sagen kannst, weil du ja auch Hypnose machst, die ich auch wirklich sehr, sehr empfehlen kann. Also ich habe bei dir ja schon eine sehr intensive und lange Hypnose-Session gemacht und sehr viele Antworten ja für mich auch gefunden, so auf viele Lebensbereiche im Grunde. Mhm. Und ich fände es total schön, wenn du nochmal sagen kannst, wie man mit dir arbeiten kann, weil du ja wirklich verschiedene Sachen anbietest. Gott, das muss ich sagen, für alle die Zuhörerinnen in diesem Fall tatsächlich, wenn ihr in Hamburg seid, Marietta macht wunderschöne Frauenkreise auch. Mhm. Also das ist immer so richtig auftanken und irgendwie so in die Sanftheit kommen und ganz gehalten sein irgendwie. Also genau, das kann ich sehr empfehlen. Aber sag du gerne mal, was es für Möglichkeiten gibt.
Ja, ihr beiden seid ja auch schon eigentlich mit in allen Bereichen meiner Arbeit gewesen und kennt die ja auch schon ganz gut. Es ist so schön, da auch nochmal mit euch so drüber zu sprechen, auch nochmal meine Geschichte. Aber so zusammenfassend, ich kann ja erstmal auf den Frauenkreis eingehen. Den gibt es jetzt seit März 23. Den gab es bisher immer monatlich ab September wird es denn immer im 6-wöchigen Rhythmus geben. Da kommen wir zusammen, verbinden uns mit erstmal dem Thema Ruhe und Erdung. Ich glaube, das ist für den Körper, weiblichen Körper sehr wichtig. Wir sprechen über den Zyklus in uns, also der weibliche Zyklus. Und jetzt ist es immer zu den keltischen Jahreskreisfesten. Und für mich bedeutet es den Rhythmus der Natur im Außen beobachten, aber auch unsere inneren Zyklen. Abgesehen vom Menstruationszyklus auch. In welchem Zyklus bist du gerade in deinem Leben? Gehst du gerade durch den Winter? Blühst du total? Gehst du gerade durch den tiefsten Winter? Alles ist willkommen mit allem, was du bist. Und ein Ort, wo dein Nervensystem zur Ruhe kommen kann. Oft werdet ihr ja dann auch müde und dass sich dann verborgene Müdigkeit zeigt, wenn man sich richtig erdet und die darf Raum haben. Manchmal geht's in die Ekstase, manchmal machen wir Kakao. Zeremonien, Rosentee-Zeremonien. Da vertraue ich zum Beispiel immer auf meine Spirit Guides, die mir 2 Stunden vorm Frauenkreis sagen, das ist heute dran. Und deswegen stimmt es immer Arsch auf Eimer.
Ich fand es aber so lustig, ich glaube, es war bei deinem letzten Frauenkreis, gell, wo du gesagt hast, Meine Intuition hat mir gesagt, heute steht keine Kakaozeremonie an. Aber mein Kopf hat gesagt, ich habe mir das jetzt vorgenommen, ich mache das.
Und der Mixer ist explodiert.
Genau. Und da gab es keinen Kakao mehr. Das ist total geil.
Ja. Ja. Ja, das gehört auch dazu. Wenn man gegen, also wenn ich gegen meine Intuition gehe, dann geht's halt schief. Meine Intuition hat gesagt, Kakao ist heute nicht dran. Ich habe aber meinem Verstand gefolgt und dann habe ich den ganzen Mixer geschrottet. Der Kakao ist immer gelaufen und das ganze Gerät war voll mit Kakao und der Kakao war weg. Ja, und der Frauenkreis war trotzdem schön.
Ja, total schön. Ja.
Genau, und da, genau, wenn du auch das Gefühl hast, dass du einen Ort suchst für Gemeinschaft, Austausch, aber auch Meditationen, wir singen auch Mantren, Lieder und einfach einen Raum für alles, was du bist, ohne Wertung. Ich glaube, das ist mir das Wichtigste. Erdung. Das ist der Frauenkreis. Dann mache ich in Hamburg Hypnose-Sessions. Das ist nach der QHHT-Methode. Das heißt Quantum Healing Hypnosis Technik. Und da seid ihr beide ja Probandinnen gewesen in meiner Ausbildungszeit. Die ist jetzt abgeschlossen. Die geht wirklich 4 bis 5 Stunden eine tiefe, tiefe Session mit einem Vorgespräch, dem Hauptteil der Hypnose und einem Nachgespräch. Und mein Hauptgrund, Hypnose zu lernen, ist, weil in dem Trance-Zustand, den du in der Hypnose erreichst, kommst du viel schneller in Kontakt mit deinen eigenen Hellsinnen und deiner Anbindung. Jeder ist in diesem Zustand medial, weil dein Verstand sozusagen einmal nicht ausgeschaltet, aber er wird ein bisschen kurz geparkt. Und du kannst dich tief in diese Entspannung einlassen und zu deinen eigenen Antworten kommen. Und ich empfinde das als unfassbare, kraftvolle Ergänzung zu dem, dass ich denke, es ist wunderschön, bestimmt mit mir zu arbeiten und ich sag dir alles, was ich sehe. Aber ich glaube, es ist noch viel krasser, wenn du es selbst siehst. Und in der Hypnose hast du, selbst wenn du nicht krass ausgebildete, ausgeprägte Hellsinne hast, einen ganz schnellen Zugang zu den Antworten in dir, die, glaube ich, halt, die nicht von mir kommen, wo du hinterher dir auch nicht sagen kannst, das hat sie sich nur ausgedacht. Du hast eine Aufnahme, wo du dich selber sprechen hörst und dir selber die Tipps für dein eigenes Leben gibst und ich stelle nur Fragen. Das ist für mich die perfekte Ergänzung zu der Arbeit, wo ich als Kanal oder Medium arbeite und dir Informationen, wie ich empfinde mich immer als Dolmetscherin für diese geistige, feinstoffliche Welt. Wenn du da Fragen hast für deinen Weg oder so, dann kannst du mit der Akasha ein Akasha-Reading bei mir buchen. Ich begleite auch langfristig 1:1 in einem Zyklus von 3 bis 6 Monaten. Das heißt Water Lily. Das hast du ja auch gemacht, Sarah, wo ich, wenn du das Gefühl hast, entweder sind deine Hellsinne schon ausgeprägt, aber bringen dich halt voll aus dem Geerdetsein raus oder du bist nicht darin verankert oder du hast ständig das Gefühl, Fremdenergien klotzen rein und du hast keinen blassen Schimmer, wie du damit umgehen sollst. Oder du bist voll skeptisch, aber neugierig und hast Lust, das auszubilden, weil du spürst, das hilft dir auf deinem Weg. Genau, das ist 1:1 Langzeitbegleitung. Und genau, ansonsten in den Shownotes ist auch noch mein Podcast, Der Rote Faden. Könnt ihr auch reinhören, da gibt es noch viel Infos zu Akasha, was ist das, Interviews mit Menschen, die auch in die Richtung arbeiten wie ich.
Genau. Ja, ihr könnt direkt in die Shownotes rein. Da haben wir auch Mariettas Instagram-Seite verlinkt, die Website, die, glaube ich, jetzt aktuell noch im Aufbau ist. Aber genau. Je nachdem, wann du die Folge hörst, irgendwann geht es da ja auch weiter mit der Website. Und mir ist auch aufgefallen, während du geredet hast, ich hatte wirklich die komplette Marietta-Experience.
Hattest du?
Ja, ich hatte vor 2 Jahren, ich war tatsächlich bei einem Online-Frauenkreis damals. Mhm. Da war ich noch in Spanien. Dann war ich bei einem Retreat von dir. Genau. Ich hoffe, es wird auch Retreats geben. Alle warten drauf. Also gespannt, wann gibt's einen Retreat. Dann hatte ich, genau, dann war ich im 1:1 bei dir. Und ich weiß nicht, ob sich vielleicht der Fokus geändert hat. Also unterbrich mich, wenn ich falsch liege. Aber damals die Intention, warum ich ins 1:1 gekommen bin, war, weil du ja auch hilfst, den Seelenweg zu finden. Ja. Und das war bei mir vor einem Jahr, als ich... Ja, da habe ich auch selber angefangen zu coachen, meine Selbstständigkeit angemeldet, das war alles der Prozess, also auch auf so einer seelischen Ebene, nicht so dieses klassische Business-Coaching, sondern auf so einer Seelenebene, was ist hier meine Aufgabe, was möchte ich nach außen bringen? Und mir hat das damals super geholfen. Und genau, bei den Frauenkreisen bin ich eh dabei. Und die QHT-Hypnose-Session hatte ich auch. Also ich habe die komplette Bandbreite einmal mitgemacht und ich kann es wirklich empfehlen. Also ich habe ja auch in den letzten 6 Jahren alles Mögliche gemacht und auch die Hypnose-Session. Ich glaube auch, dass es sich dafür wirklich lohnt, auch mal hierher zu kommen, weil das so krass ist, diese Stunden. Genau, also auf jeden Fall eine große Empfehlung, mit Marietta zu arbeiten. Und wenn ihr einfach nur vielleicht mal den online so ein, weißt du, so dipping the toe into Mariettas World, dann bucht ein Akashic Record Reading. Ja. Kann ich auch empfehlen, haben wir in dem 1:1 ja auch gemacht. Also da könnt ihr auch mal Marietta kennenlernen, ohne jetzt nach Hamburg zu kommen, ohne vielleicht die lange Reise zu buchen, um da mal mit dir zu arbeiten, kann ich auch wärmstens empfehlen.
Ich bin total dankbar, dass du hier warst heute. Ich habe dir richtig gerne gelauscht.
Vor allem Birte vorhin, lass uns mal so eine Dreiviertelstunde Stunde machen. Jetzt, ich will länger mal. Ja, erzähl noch mehr, ich hänge an deinen Lippen.
Ja, vielen herzlichen Dank, dass ihr mir hier die Bühne, die Plattform, den Raum gegeben habt, mich auszudrücken, meine Arbeit und Magie und Medizin hier zu teilen und dich zu inspirieren als Zuhörer, Zuhörerin und dir vielleicht auch eine Idee oder Inspiration zu geben, was es so noch so gibt im Leben, ne?
Ja.
Was für Welten da noch sind.
Viele, viele. Taucht ein. Und ja, tausend Dank für deine ganze Inspiration hier auch.
Ja, vielen Dank, dass du hier warst und unsere Zuhörer, Zuhörenden, Zuhörer, Zuhörerinnen verzaubert hast. Komm ich nicht mehr hinterher.
Dann bleibt nur noch zu sagen,
es gibt keinen Ersatz für Glitzer.